sehr süße und spirituelle Art und Weise. Aber man muss dieses Gefühl der Trennung oder diese Sehnsucht haben. Mhm. Buddha-Vasa, hatte ich dich gesehen oder das war... Mhm. Wie bitte? Ah, die, oh ja, Entschuldigung, du warst es. Mhm. Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie das andere geht. Man möchte ja eigentlich immer das gerne tun, was Krishna möchte, aber man, ja, man weiß es ja nicht so recht, man fragt ihn, aber man, also für mich bin ich dann immer unsicher, und wenn er mir das jetzt sagen würde, würde ich seine Antwort überhaupt verstehen.
Ja.
Das ist seine Sache, das,
ja, ja.
Das mal annehmen, ist ein anderes Ding, aber es überhaupt zu verstehen, das wirklich zu verstehen, dass das Krishna ist, der mir da was zu sagen,
ja,
nach diesem Filmausschnitt. Habe ich so ein bisschen für mich diese Gewissheit bekommen, dass Krishna zu jedem auch in der Art spricht, wie er ihn verstehen kann. Mhm. Der Freund von Assisi, der hätte ihn anders noch nicht verstehen können.
Der brauchte diese Wundmerken, ja, diese. Diese
das, also das Leid heißt, in den Vordergrund gestellt hat. Und ich denke, dass Krishna ja, zu jedem von uns auf eine andere Art und Weise spricht, so dass wir ihn auch wirklich verstehen können, dass wir auch diese Gewissheit haben können.
Ja. Ich bin sehr froh, hier einfach nur sammeln zu können. Es sind, glaube ich, ziemlich, es ist schön, ich finde es sehr schön, dass ihr mit dem, dass ihr ein bisschen nachdenkt und ins Nachdenken hinein geraten ist. Lass uns nicht vergessen, es ist ein Film, eine Darstellung. Wir haben, aber ich glaube, es ist schön als Einbildung, als Einstimmung. Als Einstimmung in das Thema, wie man die Verbindung mit dem Höchsten darstellt. Denn es geht darum, das zu tun. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ich habe jetzt nicht vorher gewusst, ich hatte den Film Jahre zuvor einmal gesehen mit einem anderen Devotee und nur so nebenbei, also wir hatten gerade ein großes Seminar und zum Abend haben wir uns das angestellt und ich wusste nicht mehr genau, wie das war. Was ich sehr schön finde und was wir in jedem Fall vielleicht in unser Seminar hineintun können, ist ein großes Engagement. Wenn wir davon sprechen, die Verbindung mit dem höchsten Herrn darzustellen, ist das nicht etwas Nebensächliches, etwas, was wir vielleicht vergessen, nachdem das Seminar die höhere Verbindung zu Ende ist, sondern etwas, was um das wir uns schon, glaube ich, bemühen können. Und das ist sehr schön dargestellt, nicht? So, ich möchte noch, bevor wir das Seminar für heute auflösen, ein bisschen über dieses Thema, ein schönes Zitat von Srila Prabhupada vorlesen, über das Herstellen der Verbindung mit Krishna. Es gibt einen ganz, ganz bekannten Vers, ein Verbindungsvers, der so ein bisschen das Tor bildet, durch das wir in diesen dritten Teil unseres Seminars hineingehen wollen. Es ist der Vers aus dem 10. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 10. Denjenigen, die mir fortwährend hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir kommen können. Ich würde euch bitten, dass wir das zusammen als glücksverheißende Invokation sprechen. Denjenigen, die mir fortwährend hingegeben sind
und mich mit Liebe verehren,
gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir kommen können. Srila Prabhupada kommentiert das so. Dieser Vers aus der Bhagavad Gita stellt eindeutig fest, wie Govinda Dev, also Krishna, seinen echten Geweihten unterweist. Der Herr verkündet, dass er denen, die sich ständig in seinem transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigen, durch Erleuchtung in theistischem Wissen Anhaftung an sich gewährt. Also Krishna gibt denjenigen, die beschäftigt sind im hingebungsvollen Dienst, eine Erleuchtung in theistischem Wissen, also in Wissen über ihn, und auf diese Weise auch eine Anhaftung. Nach dieser Erleuchtung hat man eine Anhaftung im Herzen. Dieses Erwachen göttlichen Bewusstseins begeistert einen Gottgeweihten. Wenn das göttliche Bewusstsein da ist, ist er begeistert. Der so seinen ewigen transzendentalen Rasa kostet,
Mit diesem Wort Rasa ist gemeint, wenn der Gottgeweihte so eine Erleuchtung im Herzen hat, hat er so einen Wohlgeschmack, so eine Süße im Herzen, die sich nicht vergleichen lässt mit irgendeiner Erfahrung durch angenehme Erfahrung in dieser Welt. Das ist ein transzendentaler Rasa, ein transzendentaler Wohlgeschmack, der bei dieser Erleuchtung sich einstellt. Solches Erwachen wird nur denen zuteil, die durch hingebungsvollen Dienst vom transzendentalen Wesen der Persönlichkeit Gottes überzeugt sind. Also hier hören wir jetzt von einer Qualifikation. Man muss überzeugt sein, Vertrauen haben in dieses Wesen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Sonst kann man nicht diese Art von Erleuchtung, von der hier gesprochen wird, erfahren. Sie wissen, solche Leute, die also überzeugt sind vom transzendentalen Wesen, sie wissen, dass die höchste Wahrheit, die absolut spirituelle und allmächtige Person, einer ohne einen zweiten ist. Das ist sehr schön hier zu hören. Es ist kein sektiererisches Verständnis, sondern ein Kultur- und Religionswissen übergreifendes Verständnis. Es geht um eine allmächtige Person, einer ohne einen zweiten. Und er hat völlig transzendentale Sinne. Er ist der Urquell aller Emanationen. Also alles geht aus von dieser Person. Alles. Solch reine Gottgeweihte, die stets im Wissen über Krishna versunken sind und im Krishna-Bewusstsein aufgehen, tauschen ihre Gedanken und Erkenntnisse wie große Wissenschaftler aus, die ihre Beobachtungen austauschen und die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschung in wissenschaftlichen Kreisen besprechen. Prabhupada sorgt hier dafür, klarzumachen, das ist etwas sehr Anspruchsvolles, etwas sehr Spirituelles, etwas, er hat oft das Wort unbefleckt oder ungetrübt, etwas Reines. Und das ist wie eine, da sind die dahinter gekommen, wie große Spezialisten, also Wissenschaftler, die vielleicht Forschung betrieben haben in alchemistischen Themen, wie man Elemente zu Elemente verwandeln können, die da etwas Erstaunliches herausgefunden haben und jetzt sitzen, Mensch, weißt du, was ich herausgefunden habe? Ich habe das gemacht und dann ist das. Und da sitzen die ganze Zeit und erleuchten sich. Die haben kein anderes Gesprächsthema als das. Ein solcher Gedankenaustausch über Krishna wiederum erfreut den Herrn, der deshalb solche Gottgeweihten mit aller Erleuchtung begünstigt. Und Krishna sieht, wie seine Devotees da sind und über ihre spirituellen Erfahrungen, ihre wissenschaftlichen, durch Erfahrung, Experimente begründeten Erfahrungen sprechen, erleuchtet er sie nur umso mehr. Wenn ihr diesen Text, der sehr, sehr schön ist, nachlesen möchtet, der ist im Adi-Lila des Chaitanya Charitamritas, also CC, Adi-Lila 1, Text 49. Ich finde, was sehr wichtig ist bei diesem Vers oder bei diesem Text, ist das Verständnis, dass es um etwas Anspruchsvolles geht. Wir müssen Wissenschaftler werden, die Experimente machen, denen das auch wichtig ist. Und das fand ich so gut in diesem Movie. In diesem Movie wurde so schön gezeigt, eben, der hat das wirklich gewollt. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen rausgelesen. Nicht? Das war in allen Kommentaren, war das so was so gleichbleibend konsistent da war. Nicht? Das ist, ich glaube, das ist auch ganz gut für uns, zum Teil lahm Hare Krishnas, eine Aufforderung, nicht lahm zu sein. Nicht? Das, ich glaube, das ist immer, wenn wir solche Devotees sehen oder hören, wie ich habe gerade so einen Freund, Radhanath Maharaj, dessen Engagement ich sehr schätzen kann, die sind immer sehr, sehr am Arbeiten, sehr, sehr am Forschen, sehr, sehr am Gehen und so weiter. Und das ist sehr so. Prabhupada hat einmal etwas anderes gesagt im Srimad Bhagavatam über den Austausch mit Krishna im Herzen. Sich mit der Überseele zu beraten, sagt er, die im Herzen eines jeden weilt, ist nur möglich, wenn man von der Verunreinigung materieller Anhaftung vollständig frei ist. Ein Mensch, der also, du musst erst die Hände frei machen und nicht so viel Kram in den Händen haben, bevor du die Gottesgeschenke empfangen kannst. Das sagt Prabhupada hier. Jemand, der aufrichtig und rein ist, bekommt eine Möglichkeit, sich mit der höchsten Persönlichkeit Gottes
in seinem Paramatma Aspekt im Herzen zu beraten, so bekommt man auch eine Gelegenheit, ihn tatsächlich vor sich zu sehen. Dann kann man direkt von der Überseele Unterweisung entgegennehmen. Das ist die Pflicht eines reinen Gottgeweihten, den echten spirituellen Meister zu sehen und sich mit der Überseele im Herzen zu beraten. Prabhupada hat immer gesagt, was ist der Sinn von Religion, wenn man nicht mit Gott sprechen kann? Er hat so das als Ziel angegeben, dieser Austausch. Hat aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass es auf einer bestimmten Ebene erst möglich ist. Nun möchte ich die Frage stellen, ist es nötig, auf der Stufe von einem so großen Devotee zu sein, der wie Prahlad Maharaj Krishna in allem gesehen hat? Ist es erst möglich, wenn wir wirklich frei von aller materiellen Verunreinigung ist? Denn das ist wichtig, diese Frage zu klären. Wenn das nämlich erst möglich ist, dann würde ich sagen, hören wir hier mit dem Seminar auf. Weil zumindest euer Seminargeber nicht frei von allen materiellen Anhaftungen ist und nicht ein reiner Gottgeweihter ist. Also dann kann ich auch nicht darüber sprechen. Also insofern müssten wir dann einen Ersatz finden von einem reinen Gottgeweihten, der dieses Seminar statt meiner weitergibt. Ist es nur möglich für einen ganz, ganz weit entwickelten Person, Kontakt mit der Überseele im Herzen aufzunehmen? Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich vorher diese Frage ordentlich hin und her gewälzt habe, denn ich gebe ja das Seminar und ihr habt auch für morgen und übermorgen noch bezahlt, also ich will euch ja nicht betrügen. Nicht? Prabhupada hat uns seine Schüler, und da, wir haben noch 2 Minuten, die ihr bitte ein bisschen aufmerksam zubringt, immer wieder inspiriert, mit Krishna Kontakt aufzunehmen. Mit dem Fortschritt im Krishna-Bewusstsein, hat er zu Krishna Devi geschrieben, ist man in der Lage, Krishna immer mit seinen Devotees zu erkennen. Nicht nur mit seinen Devotees, aber auch Krishna ist auch mit den Nicht-Devotees zusammen. Doch die Devotees, die geweihten Krishnas, können seine Gegenwart erkennen, und die Nicht-Devotees können es nicht. Also, Prabhupada sagt, mit einem Fortschritt im Krishna-Bewusstsein ist man in der Lage zu sehen, dass Krishna immer mit seinen Devotees da ist, aber auch mit den Nicht-Devotees. Die Devotees können es erkennen. Und zu Ananda, einem Devotee, der mal Schwierigkeiten hatte, der fühlte sich so allein im Leben und so, schrieb er im Jahre 1969, hab nicht das Gefühl, du bist alleine. Krishna ist ja immer mit dir. Krishna lebt mit jedem Lebewesen als Überseele zusammen. Zu seinen Devotees spricht er und gibt ihnen Unterweisung, wie die Devotees die perfektionelle Stufe erlangen können, ihn zu treffen. Fühl dich deswegen nicht alleine. Ich denke, auch wir sollten uns nicht alleine fühlen. Wir sollten aber versuchen zu verstehen, wie können wir die perfektionelle Stufe, die Stufe der Vollkommenheit erreichen, wo wir ihn treffen können und mit ihm sprechen können. Und darüber ist der Teil des Seminars, den wir morgen anfangen werden. Der dritte Teil oder des Seminars, der voll ist mit verschiedenen Hinweisen und auch ein paar Übungen, wie man ganz und gar dorthin kommen kann. Wir werden zuerst den intellektuellen Weg gehen, der im Bhagavatam gegeben wird, weil viele von euch ein bisschen Intelligenz, also viel Intelligenz haben und sich dem nähern wollen. Und dann werden wir den sehr, sehr spirituellen Pfad gehen, was wir für Übungen in unserer Tradition finden, um Krishna zu hören und so weiter. Das ist, was ihr ab morgen erleben könnt. Es ist wirklich dann ist der Teil des Seminars, wo wir erbeben werden.
Ich möchte mich hier ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin schon 5 Minuten über der Zeit. Es ist nicht ganz gut, aber ich wollte sagen, lass uns das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir alle sind uns darüber bewusst, es erfordert schon ein bisschen spirituelle Qualifikation. Wir können das nicht so aus dem Sarg der Mittelmäßigkeit betreiben, diese Begegnung mit dem höchsten Herrn. Es ist auf einer Ebene, einer spirituellen Ebene nur möglich. Doch Prabhupada ermutigt auch schon beginnende Devotees, nicht die, oder sagt, ihr könnt auch, wenn ihr es richtig macht, wenn ihr die zu dieser vollkommene ergibt, Krishna wird euch helfen, sagt er, euch Unterweisung geben, wie ihr zu dieser Stufe kommt. Und ich habe eine Arbeit von vielen Jahren, wo ich das gesammelt habe, diese Dinge, die es da gibt, die wir tun können, und ich glaube, es wird sehr, sehr schön werden. Also ich fühle ein gewisses Beben, muss ich sagen. Ach, eine freudige Erregtheit im Herzen. Aber das ist ja die Natur der Sache. Gut, dann vielen herzlichen Dank nochmal. Wir haben ein schönes Programm heute Abend noch anzubieten. Um 19 Uhr ist die Arati und um 19.30 Uhr wird Shishtikata im Tempel ein Bhajan-Abend gestalten, wo man vor den Deities singt, und er hatte auch einige, ich hörte, dass Vishaka dabei ist und Raj Mohan dabei ist, und einige von euch könnten da hinkommen und vor den Deities singen. Das ist eine unglaublich schöne Übung. Wir fahren morgen fort. Um 7.15 Uhr ist hier immer die Deity-Begrüßung. Ich würde euch ganz herzlich bitten, morgen zu der Deity-Begrüßung zu kommen, denn ich werde euch, das ist ein Teil des Seminars, um 7.15 Uhr werdet ihr vom Altar stehen, und wir werden dann im Seminar darauf zurückkommen. Wir sprechen nämlich im Seminar morgen über das Thema Darshan, die Sicht des Herrn, also den Herrn zu sehen. Wir fangen mit dem eigentlichen Seminar, dann wird Gaura Shiromani die Vorlesung geben. Aus dem Mahabharata wird er hauptsächlich tiefe spirituelle Begebenheiten erzählen, die so ein bisschen mit dem Thema Inspiration und so weiter zusammen sind. Und um 10 Uhr werde ich dann mit dem Seminar hier wieder pünktlich anfangen. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, euch gut auszuschlafen, dass ihr auf alle Fälle um 10 Uhr gut dabei seid. Das erfahre ich immer, das ist immer ein bisschen interessant, wenn man Seminare gibt im Tempel über und man macht eine Meditationsübung, dann rutschen so die Hälfte in die ewigen Jagdgründe sozusagen. Das wäre gut, wenn ihr morgen das hinkriegt, dass ich euch nicht immer verliere und holen muss mit Videos und mit allen möglichen Sachen. Schön. Alles Gute und Hare Krishna. Für uns alle nochmal zur Rekapitulierung. Wir hatten gestern eine Frage gestellt. Ist es nötig, wirklich eine ganz hohe Qualifikation zu erbringen? Das heißt, wirklich frei zu sein von allen materiellen Unvollkommenheiten und Anhaftungen, um in diese höhere Verbindung zu treten. Wir hatten Aussagen gehört von Srila Prabhupada, die darauf hinweisen, dass es eine recht qualifizierte Angelegenheit ist. Und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen gespürt gestern, dass an uns eine Einladung kommt, uns wirklich auch zu qualifizieren. Wir hatten aber auch davon gehört, dass es möglich ist, für jeden in Kontakt zu kommen mit der Überseele. Vielleicht nicht so ganz bewusst. Vielleicht ist es so, dass die, dass man als, sagen wir mal, Nicht-Gottgeweihter, der ganz verbunden ist noch mit der materiellen Energie, nicht bewusst die Ursache der Überseele ausfindig machen kann. Doch jeder, ob er auf einer hohen Ebene ist oder vielleicht doch ganz verbunden mit der materiellen Energie, hat und kann Kontakt mit der Überseele haben. Wir werden jetzt eine Videoeinspielung sehen, wo ein Mensch, der gar nicht spirituelle Prozesse und Vorgänge ausgeführt hat, von einem Erlebnis berichtet. Oder ist das nicht ganz richtig?
Eigentlich nicht ganz, weil das ist es handelt sich um einen Kartäusermönch und der lebte 20 Jahre in einer Zelle. Und da hat er natürlich sehr viele Exerzitien gemacht und hat schon, würde ich sagen, einem Prozess gefolgt und wurde dann von seinem Orden beauftragt, in den Tibet zu reisen, zu einer alten Dame, die dort lebt, dieses Kloster gehört. Denn das Kloster wurde vor 100 Jahren enteignet und der Pachtvertrag ist abgelaufen und jetzt ist nur die Unterschrift dieser Dame nötig, damit das Kloster zurückfällt in den Besitz des Ordens. Er wurde also beauftragt, dahin zu gehen und er muss dadurch auch sein Schweigegelübde brechen, denn diese Mönche leben also im Schweigegelübde. Das heißt, er hat seit 20 Jahren nicht mehr gesprochen und hat keinerlei Erfahrung von der materiellen Welt. Er kennt nur seine kleine Zelle. Und dann sitzt er im Flugzeug und hat fürchterliche Platzangst, kann sich kaum bewegen. Und neben ihm seine Nachbarin, eine junge Schwarze, bemerkt es und spricht ihn ganz locker an. Aber er reagiert nicht drauf, weil er ja diese Schweigegelübde hat. Und dann fällt ihm seine Geldbörse auf den Boden. Und sie hebt die auf und sie nimmt die an sich und sie gibt ihm die nicht zurück. Und dann passiert es, dass er dann aus dem Flugzeug steigt und durch die Immigration geht und braucht sein Visa und dann fällt ihm auf, dass die Geldbörse fehlt. Er hat überhaupt kein Geld. Und dieses Mädchen beobachtet das, hat dann Mitleid mit ihm und sagt, sie nimmt ihn mit in ein Hotel und sie zahlt ihm das. Und dann erzählt er von dem Vorhaben der Reise, dass er dahin muss. Und sie bietet sich an, ihm dabei zu helfen, ihn zu begleiten. Und so kommt es, dass diese beiden völlig unterschiedlichen Personen gemeinsam durch Indien reisen, um dorthin zu gelangen. Und das geht nicht gleich auf dem Luftweg, weil Flugzeug fliegt nicht zu der Zeit, dann müssen sie nach Bombay und kleine Umwege passieren. Und die Stelle, die wir jetzt sehen, da gehen sie an den Ganges und da trifft er wieder den Offizier der Einwanderungsbehörde. Und dieses Erlebnis, ja, das sehen wir jetzt.
Thank you. doing? Is that possible?
Still trying to be a holy man?
The airport. The director of immigration.
The moment you left my office, I got a phone call. My father had died of a heart attack. Well, it was good for him. You see, he was suffering for a long time. It was a release for him. And today, 13 days later, I have brought his ashes to be immersed in this holy river. You know, something very strange happened this morning. I was coming down the ghat, and I met this man, and he asked me my name. So I told him I'm Mr. Das. And he said, please follow me. And I said, follow you? I said, yes. So I went after him. And he took me to these houses. One of the houses at the back. It was a very dingy little house, dark corridors. And I went to them and I came to this room. And on a raised platform, there was this holy man sitting. And this person told me to touch his feet. And I said, touch his feet? Why? So he said, because he's your family guru. So I said, my family guru? How could that be? I don't even know about it. And then somebody brought a scroll of paper there. And there were lots of writings on it. Do you know, the last writing I was surprised to see was my father's. He had written that when he had brought his father's ashes to be immersed in this river. And then I started looking up that scroll. And there were many writings of my father, his father, and his father, and father, and father. And it went back 200, 300, 400 years. All my forefathers were there. Do you know, my earliest ancestors were fighters. They were in the army. And then there was one who opened a sweetmeat shop. That's why I have this sweet tooth. So they gave me a pen, and I wrote on the scroll, my dear son, one day you will be bringing my ashes to be immersed in this holy river. May God bless you.
She seemed very impressed by this man, especially by the story about the family of the deceased waiting by the pyre.
Kannst du das nochmal zusammenfassen? Worum ging es da?
Ich habe übrigens was Ähnliches erlebt in Haridwar. Das ist also tatsächlich so, dass wenn die Väter oder Familienangehörigen dorthin gehen, um ihre Vorfahren kremieren zu lassen, dann kommen sie an einen Stand, die haben dann meistens so Betten aufgebaut, wo es einen Kulo gibt, also der Familienguru, der diese Schriftrollen hat. Und die werden seit Jahrhunderten aufbewahrt und weitergegeben. Und wenn man da hinkommt, dann kommt man aus irgendeinem mystischen Grunde an den richtigen Mann, also wird dahin geleitet. Und der zeigt ihm dann die Rolle mit den Unterschriften aller Vorväter. Und jeder, also wenn er die Asche seines Vaters verbrennt, dann sieht er diese Rolle, wo jeder seiner Vorväter unterzeichnet hat. Und so setzt sich das praktisch fort. Das ist also ein, der Vater zum Sohn und so weiter. Jeder schreit dorthin und hinterlässt sozusagen seine Handschrift dort und mit dem besten Wünschen an den Sohn. Und der wiederum kommt dann irgendwann dahin, um seinen Vater zu verbrennen. Und so setzt sich das fort. Also, das ist. Und die wissen das oft gar nicht. Also er wusste das nicht bis zu dem Zeitpunkt, als er dahin kam und irgendjemand ihm sagte, dies ist dein Familienguru. Da hat er erst gesehen, dass er schon seit Jahrhunderten eben all die Vorväter da diese Rolle unterzeichnet haben. Also das ist so ein mystisches Erlebnis gewesen.
Deya dhamma dhamma kunya vihade. Deya dhamma dhamma kunya vihade. Gopidana vallava irivadadani. Gopidana vallava irivadadani. Yasoda nandana vraja janarandana. Yasoda nandana vraja janarandana. Yamuna tira vanatari. Yamuna tira vanatari. Deya dhamma dhamma kunya vihade. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Chila Prabhupada. Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Sri Radhe. Jaya Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai.
Ich muss euch sagen, dass ich nicht genau vorher wusste, worum diese Videoeinspielung ist, aber ich hatte schon eben gehört von Malati, dass dieser Einwanderungsoffizier da eine mystische Begebenheit erzählt. Wenn wir die höhere Verbindung erreichen wollen, reicht uns dann so eine mystische Begebenheit? Sollten wir geneigt sein, solche mystischen Dinge, die unerklärlich sind, unbedingt als von Gott kommen zu sehen? Habt ihr euch mal gefragt, was würde für euch eine höhere Verbindung mit Krishna sein? Wann würdet ihr sicher sein? Was denkt ihr, würdet da sein? Überzeugt euch das, was da im Film war. Ist das jetzt von Gott gefügt oder was wäre da nötig? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für einen Devotee sich mit dieser Fragestelle auseinanderzusetzen. Denn zahlreich sind die Irrtümer, die auf dem spirituellen Weg ankommen können. Srila Prabhupada gibt uns, und damit möchte ich diesen Teil des Seminars beginnen, den Hinweis: Ein Gottgeweihter wird von der Überseele im Herzen dazu inspiriert, im hingebungsvollen Dienst auf mannigfaltige Weise fortzuschreiten. Er empfindet seine Arbeit weder als fade oder Stereotyp, noch hat er das Gefühl, dass er stagniert. Für einen sehr weit fortgeschrittenen Gottgeweihten gibt es nichts, was nicht inspirierend wäre. In der Bhagavad Gita erklärt der Herr, dass er sich im Herzen eines jeden befindet und dass er dem Lebewesen hilft, zu vergessen und sich zu erinnern. Prabhupada sagte noch, Krishna gibt dem Lebewesen die Intelligenz, durch welches das Lebewesen seine Position verbessern kann, sodass es letztendlich zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen kann. Oder, wenn das Lebewesen nicht zurückkehren möchte, zurück nach Hause zu Gott, dann gibt ihm der Herr die Intelligenz, durch die er seine materielle Position verbessern kann. Dies wird auch in der Bhagavad Gita vom Herrn selbst bestätigt. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und auch Vergessen. Von innen gibt der Herr also dem Lebewesen die Intelligenz, mit der das Lebewesen handeln kann. Ich möchte sagen, jede Art von Inspiration lässt sich deswegen oder hiernach letztendlich auf Krishna, den Herrn im Herzen, zurückführen. Es ist jetzt natürlich für uns die Frage, was für eine Inspiration wünschen wir uns in unserem Leben? Wollen wir eine Inspiration, vielleicht ein gutes, handwerkliches, gut gebautes Haus zu bauen? Oder wollen wir die Inspiration, ein Musikwerk zu komponieren? Oder wollen wir die Inspiration, vielleicht eine Erfindung zu tätigen, mit der wir der Menschheit nützen können? Es gibt verschiedene Arten von Inspiration und Krishna im Herzen gibt die Inspiration, die ein Devotee sich erwünscht. Nun, um das ein bisschen besser zu erklären, wie tatsächlich für alle Schritte, ob es nun die Schritte eines Materialisten sind oder die eines spirituellen Menschen, wie dazu die Überseele nötig ist, möchte ich euch auf einen wunderschönen Text im Bhagavatam zuwenden. Das ist ein Text, von dem ich sagen kann, dass ich ihn schon ungefähr 10-mal oder 12-mal studiert habe. Und jedes Mal tut dieser Text mich aufs Neue begeistern und wird eigentlich erst nach dem mehrmaligen Lesen transparenter und transparenter. Hier behandelt Prabhupada eine Frage. Er sagt, ein häufig gebrauchtes Argument des Durchschnittsmenschen lautet: Wie kann man sich dem Herrn ergeben oder ihm transzendentalen, liebevollen Dienst leisten, wenn er unseren Augen nicht sichtbar ist? Als Antwort, wenn ich Krishna nicht sehen kann, wie soll ich ihm dann dienen? Als Antwort gibt Srila Shukadev Goswami hier einen praktischen Hinweis, wie man den höchsten Herrn durch Vernunft und Wahrnehmung erkennen kann. Also hier wird also erklärt von Shukadev Goswami, wie man den höchsten Herrn durch Vernunft und Wahrnehmung sehen kann. Und ich möchte euch mal diese Schritte jetzt, die dazu nötig sind, zusammenfassen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr diesen Text studieren möchtet. Er ist im zweiten Kanto, zweites Kapitel, Text 35 zu finden. Der erste Gedankenschritt, der hier erwähnt wird, ist, dass man zunächst einmal zu der Erkenntnis kommt, ich existiere. Habt ihr diese Erkenntnis? Ich glaube, das hat jeder Durchschnittsmensch. Ich existiere, ich bin deutlich verschieden von meiner Umgebung. Ein kleines Baby oder ein kleiner Säugling hat diese Erkenntnis nicht. Für den Säugling ist es nicht möglich, sich getrennt von der Mutter wahrzunehmen. Er sieht sich als eins. Aber nach einer bestimmten Zeit im Leben taucht diese Eigenidentifizierung auf. Der nächste Schritt ist, dass man versteht, während man so existiert, dass alles, was ich sehe und alles, was ich tue, eine Kombination oder abhängig ist von einer Kombination der materiellen Energie. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach hinten sehe und das freundliche Gesicht von Ram Gopal sehe, ist dazu Licht nötig, ein Augeninstrument und auch das Objekt, nämlich der in diesem Fall ein Mensch, der rechts außen sitzt. So, zum Wahrnehmen in dieser Welt und sind also bestimmte materielle Voraussetzungen nötig. Wir brauchen die Sinne und wir brauchen die Sinnesfunktion und wir brauchen auch die Sinnenobjekte. Ohne das kann eine Wahrnehmung nicht stattfinden. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Diese Dinge, das ist der dritte Schritt, sind materielle Dinge. Und ich, der ich ein Wahrnehmender bin, bin von einer anderen Natur, von der spirituellen Natur. Um es vielleicht ein wenig einfacher zu darzulegen, so wird es auch von in der östlichen Philosophie gemacht, in vielen Philosophierichtungen. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem Seher und dem Gesehenen. Ich muss verschieden sein von diesem Instrument, um es wahrzunehmen. So der entscheidende, der Schritt für einen spirituellen Menschen ist, ich bin auch verschieden von den Augen und den Sinnesobjekten. Und ich bin, das sind nur Apparaturen, Brillen vielleicht, die ich benutze, um die materielle Welt zu sehen. Ich bin jedoch von einer anderen Natur, der spirituellen Natur. Und der vierte Gedankenschritt ist, wenn wir etwas wahrnehmen in dieser Welt, brauchen wir eine bestimmte Intelligenz dazu. Und diese Intelligenz wird uns gegeben. Kennt ihr diese Überlegung in eurem Leben? Man wünscht sich manchmal die Intelligenz, etwas zu erkennen. Ich kann ja sehen, ohne zu erkennen. Erst wenn ich Intelligenz habe, sehe ich und erkenne. Diese Intelligenz wird mir gegeben. Wer ist es nun, der uns diese Intelligenz gibt? Das ist der nächste Schritt. Und da sind wir dann bei der Überseele angelangt. Ich möchte nochmal diese Schritte wiederholen, weil ich sehe, dass einige von euch, glaube ich, noch nicht diesen Text, diesen erstaunlichen Text durchgearbeitet haben, mehrere Male. Und vielleicht ist es auch, ich denke auch so, dass meine Erklärungen vielleicht nicht so klar sind heute Morgen. Deswegen möchte ich es gerne nochmal wiederholen. Der erste Schritt ist, einfach festzustellen, ich existiere. Der zweite Schritt ist, ich existiere in der materiellen Welt. Das heißt, da sind Dinge, die materielle Welt um mich herum, die ich wahrnehme. Und ich bin verschieden von dieser Wahrnehmung, ich bin verschieden von diesem Wahrgenommenen. Der nächste Schritt ist, um wahrzunehmen oder zu erkennen, brauche ich eine Intelligenz und diese Intelligenz wird mir letztendlich gegeben von der Überseele. Ich will mal sagen, solche Intelligenz ist alldurchdringend. Jedes Lebewesen besitzt Intelligenz und da diese Intelligenz die Führung einer höheren Autorität ist, gleicht sie einem Vater, diese Intelligenz, der seinem Sohn Weisung erteilt. Diese höhere Autorität, die in jedem individuellen Lebewesen weilt, ist das Überselbst. Prabhupada weist darauf hin, dass diese Meditation um der Überseele auf die Spur zu kommen. Eine Meditation ist, die wahrscheinlich für Menschen am klarsten ist, die ein Vertrauen haben in die Existenz Gottes. Ich glaube, das ist klar. Ich möchte, weil ich immer noch sehe, dass ich sehr unvollkommen heute Morgen bin in meiner Erklärung, ist noch einmal versuchen, kennen wir nicht diese Situation in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, irgendetwas auf der Zunge, irgendein Erkennen, was wir noch jetzt noch nicht haben. Wir sehen vielleicht einen Menschen und können uns nicht erinnern und grübeln, und plötzlich kriegen wir so einen Einfall, der uns gegeben wird. Du heißt doch Andreas oder Alexander oder, und dann plötzlich, nein, André! Nicht so, kennen wir diese Situation nicht. Nicht? Das ist diese, dann können wir, wenn wir so etwas wahrnehmen, können wir sagen, uns wird hier Intelligenz gegeben von einer höheren Quelle, die Intelligenz der Überseele. Nun, um mit dieser höheren Intelligenz möglichst oft in unserem Leben in Kontakt zu treten, können wir verschiedene Schritte in unserem Leben einlenken, von denen ich zunächst einmal den ersten Schritt gerne erläutern möchte. Der erste Schritt von dem, was wir tun können, ist, wir können uns bemühen, Krishnas Hand in allem zu sehen. Ein spiritueller Mensch kann durch die Welt hindurchgehen und verstehen, dass sich nicht einmal ein kleiner Grashalm außerhalb der Kontrolle Gottes bewegen kann. Natürlich könnten wir sagen, der Wind, der das Grashalm bewegt, ist nicht unbedingt ein Kind Gottes, sondern ergibt sich durch verschiedene meteorologische Gegebenheiten. Doch wenn wir weiter und weiter und tiefer und immer tiefer schauen, müssen wir bestimmt zu der Erkenntnis kommen, dass auch das Wetter, ja alles, was uns umgibt, letztendlich von Gott ausgeht. Ich kenne so einen einfachen Witz, der auf die Kosten der Kommunisten geht. Dieser Witz geht so, oder ist eine Witzgeschichte, da kommt ein die Kommunisten, die so ein bisschen den Atheismus als Philosophie auf ihre Flaggen geschrieben haben, kommen in ein russisches Dorf, was ganz und gar fromm ist. Und die fragen, die stellen sich auf vor einer Kirche, die Leute kommen wieder aus der Kirche heraus, wie jeden Sonntag, und fragen dann fragt der kommunistische Führer, so, habt ihr wieder um Brot gebeten? Ja, sagen die Leute, das ist unser Gebet. Und hat euch Gott Brot gegeben? Nein, sagen die Leute, also wir sind ohne Brot in die Kirche gekommen und verlassen die Kirche auch ohne Brot. Ja, sagen dann der kommunistische Führer, winkt so ein bisschen hinter sich und dann kommt eine Kolonne von Lastwagen rauf auf die befestigte Straße, die in dem Park oder sagen wir in dem kleinen Wald geparkt hat. Und die Kommunisten steigen auf diesen Lastwagen rauf und verteilen vom Lastwagen Brot an die einfachen Leute. Diese Dinge sollen geschehen sein, aber es ist eben jetzt ein Witz, den ich euch erzähle. Nachdem die alle also genug Brot zum Tragen haben, fragt der kommunistische Führer, so, liebe Leute, wer hat euch wer hat euch Brot gegeben? Der liebe Gott, zu dem ihr gebetet habt, oder die barmherzigen Kommunisten? Die einfachen Leute sagen, ja, ihr habt uns Brot gegeben. Sagen wir mal so, können wir das akzeptieren? ich glaube, dass in vielen Vorlesungen in unseren Tempeln diese Geschichte schon erzählt worden ist und ihr deswegen schon wisst, worauf ich hinaus will. Eigentlich müssten die frommen Leute die Kommunisten fragen, wer hat den Kommunisten das Brot gegeben? Haben die Kommunisten den Samen oder das Getreide erzeugt? Haben die Kommunisten die Sonne erzeugt? Haben die Kommunisten den Sonnenschein erzeugt? Nein, es ist ein Gnadengeschenk, ein Gnadengeschenk Gottes. Aber die meisten Menschen stellen sich nicht die Mühe in ihrem Leben, so tiefe Fragen zu stellen nach der letztendlichen Ursache aller anderen Ursachen. Wenn wir in Kontakt kommen wollen mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, müssen wir uns über die Religiosität dieser in dieser Geschichte dargestellten Religiosität hinweg erheben. Wir müssen bemüht sein, die Ursache aller Ursachen zu sehen. Das ist die erste Qualifikation für einen spirituellen Menschen, dass er versucht, in allem, auch in dem, was ihm geschieht, so während des Lebens, Krishnas Hand zu sehen. Ich habe mir hier notiert, die materielle Welt bedeutet materielles Bewusstsein. Ein Bewusstsein, in dem Krishna immer abwesend ist. Nicht präsent. Zu versuchen zu verstehen, was Krishna mir zeigen möchte, kann uns einstimmen auf ihn, so kann alles im Leben ein freudvolles Abenteuer werden. Nicht? Versucht einfach als erste Übung im Spirituellen, wenn wir bemüht sind, in Kontakt mit dem Höchsten zu treten, Krishna plus zu werden. Das heißt, Krishna in unsere Wahrnehmung und in unser Erleben dieser Welt einzubeziehen und immer gegenwärtig zu haben. Ihr werdet sehen, wie ihr mit diesem einen Punkt, nämlich Krishna, zu versuchen, im Leben zu verstehen, eine ganz andere Perspektive bekommt. Auch wenn mal Schmerzen im Leben da sind, das heißt, etwas wehtut und ihr etwas, was euch was zerbricht vor Enttäuschung, wenn ihr dann einfach fragt, wenn doch alles von Krishna ausgeht, dann geht auch dieses Ereignis von Krishna aus. Was könnte ich wohl davon lernen? Und ihr werdet sehen, dass plötzlich das, was euch Schwierigkeiten gemacht hat, mit diesem Krishna-Plus-Gedanken leicht und verständlich wird. Und sogar auch freudvoll. Auch wenn es ein bisschen wehtut. Wie eine Krankheit zum Beispiel oder eine Enttäuschung im Leben. Das ist eine unglaubliche Meditation, die unglaublich helfen kann. Habt ihr schon mal eine Erfahrung davon gemacht, wie ihr plötzlich in einer Situation gesehen habt, Krishna, das war jetzt Krishna. Krishna hat mir das gezeigt. Und habt ihr auch gemerkt, wie sich das Leben so ein bisschen verändert hat? Einige nicken von euch so mit dem Kopf. Mhm. Ich habe ein sehr schönes Beispiel aus den Heiligen Schriften. Das Beispiel von Prahlad Maharaj, der von seinem Vater wirklich verfolgt wurde und dem der Vater eigene Vater nachgestellt hat. Und schließlich fragte ihn, er blieb immer ruhig und blieb immer auf Krishna fixiert, schließlich fragte ihn sein Vater, woher er diese unglaubliche Kraft bekommen würde, seine Nachstellung und Verfolgung, und das waren lebensbedrohliche Verfolgung zum Teil, Torturen und Folterungen, die Hiranyakashipu seinem Sohn Prahlad nicht nur androhte, sondern der hat das richtig durchgesetzt. Prahlad sagte, Vater, ich bekomme die Kraft von der gleichen Quelle, von der du die Kraft bekommst, so gewaltsam gegen Gott zu sein. Ich habe hier einen Satz mir aufgeschrieben, den ich sehr schön finde. Wir sollen es nicht zulassen, dass wir durch irgendwelche Umstände entmutigt werden. Ganz gleich, wie bedrängend diese uns erscheinen mögen. Krishna ist da. Auch wenn es den Anschein hat, dass die Umstände gegen uns sind, ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall. Nur dann, wenn wir die richtige Vision entwickeln, wird das lächelnde Gesicht Krishnas hinter dem Vorhang der materiellen Welt erscheinen. Yomang Pashyanti Sarvasya. Gibt es einen Shloka in dem sechsten Kapitel der Bhagavad Gita, wo gesagt, wer mich in allem sieht und nichts von mir getrennt sieht, er ist immer mit mir zusammen und niemals von mir getrennt. Genau. Wer mich in allem sieht und nichts von mir getrennt, er ist immer mit mir zusammen und niemals von mir getrennt. Ein wunderschöner Text aus der Bhagavad Gita. Und wenn wir die Verbindung versuchen anzustreben, möchte ich vorschlagen, dass das der erste Schritt ist. Wer von euch hat einmal etwas von der Reiki, gehört oder erlebt? Viele. Habt ihr... Es gibt verschiedene Arten der Reiki-Darbringung oder der Präsentation. Ein etwas kommerziellen und ein Zweig, der versucht, dass diese Kraft direkt als eine Kraft zu sehen, die von Gott gegeben wird, die heilende Kraft, der Heilstrom. Und für einen, der Reiki praktiziert, ist es wichtig, am Tag also bestimmte Affirmation nennt man das so, Bekräftigung und Erinnerung könnte man vielleicht sagen, in sein Bewusstsein zurückzurufen. Und eines dieser Erinnerungen ist, finde ich sehr, sehr schön, was wir aus dieser Tradition, sagen wir mal, was eigentlich das bestätigt, was ich eben versucht habe zu präsentieren. Da sagt man, heute öffne ich meine Augen, um alle Geschenke wahrzunehmen, die ich konstant durch die Gnade des Allmächtigen bekomme. Versucht mal so ein bisschen aufmerksam zu sein, nicht zu übersehen, sondern tatsächlich zu sehen. Und ihr werdet erkennen, wie sich unglaubliche Geheimnisse euch auftun, die wirklich fantastisch sind. Ich kann mich erinnern an eine kleine Geschichte, über die ich jetzt etwas schreiben möchte im Charanagati Newsletter. Da geht ein Amerikaner mit seinem Freund, einem Indianer, also einem Ureinwohner Amerikas, nach New York rein. Also das hat sich richtig zugetragen, anscheinend. Und plötzlich hält der Indianer seinen Freund an und sagt, pst. Der Freund ist ganz ruhig und hört, was hat der Indianer jetzt gerade gesehen oder gehört? Der Indianer sagt, hier ist eine Grille. Der Amerikaner sagt, hier ist ein Asphaltdschungel, hier gibt es keine Grillen. Ich kann sie genau hören, sagt der Indianer. Und geht dann nach und greift in so einen kleinen Strauch rein und holt daraus eine Grille heraus. Eine große Grille. Und sein Freund, also dieser amerikanische Otto Normalbürger, sagt, wie hast du das gehört? Ich habe nur Hupen gehört, brup, 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 und was man so auf der Straße hört. Handy, kling, kling, diese, und was man so hört. Wie hast du das gehört? Und da sagt der Indianer, weil ich mein Interesse auf diese Dinge gerichtet habe. Und dann gibt er ein kleines Beispiel. Kramt so in den Portemonnaie herunter und schmeißt mitten im Straßenlärm, also es ist ein Riesenlärm, amerikanisch, so ein normaler, können wir auch, Frankfurt, Großstadtverkehr, und schmeißt die kleine Mütze auf den Boden. Kling, macht ganz klein, ihr könnt euch vorstellen, das macht, muss ganz klein Kling machen. Plötzlich schießt aus irgendeiner Ecke, einer vor und holt sich die Münze, weil er das gehört hat. Er hat sein Interesse auf Geld gerichtet. In dem Augenblick, wo ihr anfängt, euren Geist auf eine Sache zu richten, werdet ihr unglaubliche Erkenntnisse machen können. Unglaubliche Erkenntnisse. Aber meistens sehen wir nicht, sondern wir übersehen. Nicht? Wir übersehen Krishnas Hand in unserem Leben. Was nötig ist, dass wir so werden wie der Indianer oder wie der, wie der andere da. Ein bisschen EKH. Krishna, herzlich willkommen. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita, wenn er von seinen Devotis spricht. Er sagt, meine Devotis haben ihr Geist auf ein Ziel ausgerichtet. Nicht? Und ihre Intelligenz ist eine. Wir können nicht beständig Fortschritt machen, wenn wir einfach unsere Intelligenz so viel verbreitet haben. Versucht mal zu versuchen am Tag, wo ist Krishna in meinem Tage gegenwärtig? Ihr werdet sehen, euer ganzes Leben verändert sich. Ein französischer Schreiber, Essay-Schreiber, hat uns da einen Tipp gegeben. Der hat jeden Tag einen Spaziergang gemacht und sich vorgenommen, bei seinem Spaziergang eine neue Sache zu entdecken, die er bisher noch nicht entdeckt hat. Ihr wisst vielleicht, ein Schriftsteller muss unbedingt versuchen, so neue Dinge wahrzunehmen, um wirklich interessant zu schreiben. Ich habe das jetzt auch einmal angefangen auf meinem Spaziergang, dass ich versucht, ich gehe die gleichen Wege längs, versuche eine neue Sache am Tag zu entdecken. Und das ist unglaublich. Ich habe fast gedacht, an einem Tag war nichts passiert. Ich hatte nichts Neues entdeckt. Und da habe ich schon gedacht, okay, heute haben wir nichts entdeckt. Ich war ehrlich gesagt auch nicht spazieren gegangen. Aber ich will halt jeden Tag was Neues entdecken. Und dann gehe ich so raus. Ich hatte mit unserem Maharaj gesprochen und gehe so hin, gehe so zum Fenster. Und plötzlich schaue ich so aus dem Fenster und sehe einen so großen Fuchs. Hier ist einer, der liebt uns irgendwie. Oder die Detis. Oder wahrscheinlich die Kaninchen, die es vorher hier mal gab. Und habe also diesen Fuchs gesehen und ging den runter, weil ich dachte, das will ich jetzt entdecken. Ja, das ist was Besonderes, wenn das alles ist, was mir Krishna heute gibt. Warum nicht? Und habe ihn mir so angeguckt und er guckte so zurück und da war so eine interspezielle Kommunikation, die mich sehr, ich finde das immer noch gut. Also da war so ein einfach, ja, du bist da und du bist da, gut, aber wir sind alle Diener Krishnas. versuch das mal, diese eine Sache, richtig darüber zu meditieren, was auf euch Krishna wie soll ich mich ausdrücken, wo ihr Krishna im Tage erkennen könnt. Das ist ein Pilger. Er versucht das auch. Er versucht jeden Tag eine Botschaft von Krishna zu empfangen. Etwas Neues, etwas, was ihn belehren kann. Das ist eine ganz einfache Meditation, aber ihr werdet sehen, durch diese einfache Meditation Krishnas Hand in allem zu sehen, durch diese Meditation und vielleicht heute öffne ich meine Augen, um alle Geschenke wahrzunehmen, die mir Krishna konstant gibt, wird sich das ganze Leben verändern. Ihr müsst nur versuchen, euren Geist darauf zu richten. Erinnert euch an den Indianer oder an den Mann, der die kleine Münze hat fallen lassen. Ja. Habt ihr hierzu vielleicht, ich werde immer jetzt so Punkte machen und dann werde ich sehen nach dem Punkt, ob dazu irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Ideen noch, die ihr habt, möchtet ihr? Ich glaube, es ist recht klar, oder? Findet ihr das praktisch? Meinst du, das könnte? Aber sorry, du hattest eine andere Frage, ja?
Ich hatte eine Frage. Also oft habe ich erfahren im Leben, dass ich versuche auch aufs immer Neues zu entdecken und immer wach zu bleiben für die Signale von Krishna.
Ja.
Und dann habe ich, meine Erfahrung ist oft, dass ich auch manchmal unsicher bin, ob das wirklich jetzt gleich an Krishna, von Krishna kommt, also dieses Leben ist. Und dann verliere ich dadurch auch oft Zeit, weil ich denke dann, ja, warte mal, vielleicht wird sich da noch, das nochmal bestätigen. Und zum Beispiel, als wir gestern diesen Film über Francis von Assisi geschaut haben, das ist mir dann wieder aufgefallen, dass er war auch nicht
ganz sicher.
Mhm. Und dann erst, wenn diese wenn es sich das äußerlich auch manifestiert hat, mit diesen Wunden, da war er sicher. Erst dann war er so befreit und wirklich fröhlich. Mhm. Und ich wollte nur fragen, wie kann man da Energie und Zeit sparen und sicher sein?
Mhm.
Und nicht so viel hinterfragen und überprüfen, ob das wirklich zum Krishna kommt.
Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die ich hier nur ganz kurz beantworten möchte, weil ich mit dieser Frage etwas Bestimmtes machen will. Wir haben hier, ich möchte hier etwas schaffen, ein Parkplatz. Da parkieren wir diese Frage. Und schauen Sie uns nach einer gewissen Zeit dann nochmal an. Diese Frage ist sehr, sehr wichtig, Raj Mohan. Ich möchte sie sehr umfangreich beantworten. Ich habe das in meinen Notizen. Das kommt irgendwo hier. Wie können wir uns sicher sein? Das kommt ziemlich am Schluss der ganzen Angelegenheit. Aber ich möchte die Frage trotzdem hier ganz kurz beantworten. Die Stimme der Überseele gibt es in gewisser Weise auch schwarz auf weiß. Die Stimme der Überseele ist normalerweise, also ist festgehalten in den Heiligen Schriften. Und deswegen ist es für einen Menschen, der die höhere Verbindung zu Krishna sucht, unbedingt nötig, die von Krishna gesprochenen Texte, die heiligen Schriften gut zu kennen. Und er wird merken, wenn das, was er empfängt, resoniert mit dem, was er aus der Bhagavad Gita schon verstanden hat, dass er hier eine Sicherheit haben kann. Nicht? Das ist ganz wichtig, deine Frage. Ich will dir nur ganz kurz, man ist nicht zufrieden, wenn einfach seine Frage einfach so geparkt wird, und so weiter. Ich möchte aber bitte zu diesem Punkt ausführlich etwas sagen. Ich arbeite mich davor. Ich muss jetzt noch so ein paar Grundlagen erarbeiten. Ich versuche eine alte, schlechte Angewohnheit zu überwinden, nämlich so unsystematisch zu sein. Zuerst, das geht mir hier um diesen Punkt, ist mir sehr wichtig, müssen wir erstmal ein Krishna aus dem, sagen wir mal, alten Haus, was so fern von der Zivilisation ist, herausholen und in unser Leben eingliedern. Ich wohne da in dem Karuna Bhavan, das war vorher das alten Teil für die Arbeiter. Da sind diejenigen hingetan worden, die zu alt waren, um an der Mühle weggenommen. Die waren abgeschoben da. Nicht? Ich habe, das war in der West, in der Gesellschaft sehr, sehr, das war sehr, ist auch heute noch sehr vertreten in unserer westlichen Gesellschaft, dass man alte Leute wegschiebt, und Gott ist auch sehr oft in diese, ist weggeschoben worden in eine schöne Architektur, eine Kirche und so weiter, aber nicht so sehr im Leben drin. So, wenn wir die höhere Verbindung suchen, Tag für Tag, müssen wir ihn herausholen aus diesem alten Teil, wo wir ihn abgeschoben haben, und reinzubringen. Aber wir müssen dann sehen, ob das tatsächlich er ist, der spricht. Sehr oft. Eine sehr gute Frage. Der zweite Punkt, ganz wichtig, ist, Wir müssen selber verstehen, dass wir von spiritueller Natur sind. Wenn du die höhere Verbindung suchst, da gehören zwei Personen dazu, Gott und auch du. Du musst sehen, was du mit, dass du mit ihm, dass du auf der gleichen Ebene bist wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Nicht quantitativ, du wirst niemals Gott selber sein, aber von der Qualität her, von der Eigenschaft her. Denn es kann eine Verbindung, kann grundsätzlich, kann zwischen Persönlichkeiten der gleichen, die auf einer Ebene sind. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt, wenn ihr eine Freundschaft versucht aufzurichten, wenn da wenn man keine gemeinsame Ebene findet, geht das nicht. So, um eine höhere Verbindung zu Krishna zu bekommen, ist es ganz wichtig, dass wir uns als seine Kinder, als seine Teile sehen, als seine Bestandteile. In unserer Vaishnava Tradition gibt es bestimmte Gebete, mit denen versucht wird, diese Gleichheit zu erreichen. Diese Gebete heißen die Bhuta Shuddhi Gebete. Es ist eine bestimmte Meditation. Bhuta heißt die materiellen Elemente und Shuddhi heißt rein davon, nicht von Sutta. Man versucht mal, sich auszukoppeln oder abzukoppeln von den materiellen Elementen und seine eigene spirituelle Identität zu sehen. Ich möchte euch ein solches Gebet einmal vorlesen, sodass ihr seht, dass ihr die Meditation nachvollziehen könnt. Von Natur aus bin ich Krishnas ewiger Diener. Durch mein eigenes Unglück bin ich seit unvordenklicher Zeit gegen Krishna, weil ich mich mit meinem zeitweiligen materiellen Körper identifiziere, wanderte ich fortwährend im Kreislauf des Samsaras, dauernd die dreifachen Leiden des materiellen Daseins ertragen. Hier wird man sich bewusst so ein bisschen über die gefallene Situation. Ich bin von Krishna getrennt in die materielle Welt gekommen. Und ich bin aber nicht von materieller Eigenschaft. Ich bin kein Brahmana, ich bin kein Kshatriya, das ist ein zweites Gebet, oder ein Shudra. Ich bin kein Brahmachari, nicht mal ein Grihastha oder Vanaprastha oder Sannyasi. Was bin ich dann? Ich bin ein ewiger Diener des Dieners, des Herrn der Gopis, nicht? Also Krishnas. Indem man sich seiner eigenen spirituellen Natur immer wieder bewusst wird, daran denkt, ich bin eigentlich eine ewige spirituelle Seele, schafft man eine höhere Vision und mit dieser Vision vor Augen kann ein spirituelles Wachsen stattfinden. Ich möchte euch gerne eine Meditation geben, für die Brahmacharis. Ich weiß, die Brahmacharis gibt es ganz, ganz wenige. Aber ich glaube, es ist gut, sie vielleicht einmal anzuschauen wie eine seltene Spezie, die es gibt. Und zu lernen von diesem Brahmachari-Ashram. Eine bestimmte Sicht. Wenn der Brahmachari, das heißt der zölibatäre Mönch oder die Frau, die auch in dem Zölibat lebt, durch diese Welt hindurchkommt, kann es vorkommen, dass Menschen mit Nicht-Brahmachari-Idealen verschiedene Verbindungen versuchen herzustellen. Das ist gut möglich. Oder der Brahmachari oder die Brahmacharini macht von sich aus eine Anziehung zum anderen Geschlecht verspüren. Manchmal sind das Zeichen dafür, dass man den Ashram wechseln sollte. Manchmal sind es aber nur Zeichen, dass man den Geist kontrollieren sollte. Das muss jeder dann für sich selber entscheiden, was für Anzeichen das sind. Sagen wir mal, ist es der zweite Fall, dass man also in Versuchung gerät Und das kann ja auch, das passiert nicht unbedingt einem Brahmachari oder einer Brahmacharini, sondern auch einem Grihastha kann das geschehen. Och, der sieht ein nettes Wesen des anderen Geschlechtes und spürt plötzlich, wie eine Art von Anhaftung entsteht. Nicht dann, wenn das jetzt nicht förderlich ist für den Brahmachari oder für den Grihastha, wenn es so etwas ist, dann wird dem diesem Brahmachari zunächst einmal empfohlen, diese Sache als etwas zu sehen, was gefährlich ist. Wie wenn man eine Schlange sieht und sie sich an die Brust nimmt und umarmt, ist es eine gefährliche Angelegenheit. So wird auf der ersten Stufe für einen zölibatären Mönchen das andere Geschlecht als gefährlich angesehen. Die zweite Stufe, die wesentlich reifer ist und die wesentlich mehr empfohlen wird, ist, dass man das Mitglied des anderen Geschlechtes mit einer freundlichen, nicht mit einer furchterregten Gefühl betrachtet. Ein Brahmachari sieht die Frauen als seine Mutter an auf dieser Stufe. Nicht so? Also, das heißt nicht, dass jetzt ein junger Brahmachari, sagen wir mal, erst 20 Jahre alt, oder das Mädchen, eine Brahmacharini, ist 20 Jahre alt und dann kommt ein 18-jähriger Bub vorbei, nicht, oder ein 18-jähriges Mädchen, dass man die jetzt so wie Mutter sieht, das geht ja nicht biologisch, wenn man schon 20 ist und sie erst 18. Was es heißt, ist, dass man mit dem gleichen Respekt die Person anschaut, aber auch mit dem Verständnis, eine Beziehung, eine körperliche Beziehung oder partnerschaftliche Beziehung ist nicht möglich in dieser Weise. Nicht wie ein Sohn niemals mit seiner Mutter eine Beziehung oder umgekehrt von dieser Art eine körperliche Beziehung annehmen würde. Das ist die zweite Stufe. Aber die dritte Stufe, zu der man unbedingt kommen muss, wenn man im Brahmachari-Leben oder im Brahmacharini-Leben sein will, ist, dass man die andere Person als spirituelle Seele sieht. Nicht als Teil Gottes. Das ist ganz wichtig. Denn besonders auf der untersten Stufe, wo man das andere Geschlecht vielleicht als eine Gefährdung für das spirituelle Leben betrachtet, ist man so furchtbesetzt und so angstbesetzt und so materiell besetzt im Grunde genommen, dass man nicht wirklich Fortschritte machen kann. Das ist eine Meditation, die ich euch mal erzählen wollte, von der ihr vielleicht schon mal etwas gehört habt, die man aber einsetzt in bestimmten Situationen, wo man vielleicht vom Geist ein bisschen verwehrt wird. Das kann, ist auch, finde ich, gut für Grihasthas und so weiter. Wenn wir sehen, dass wir so auf die materielle Ebene kommen und von materiellen Gefühlen bedunstet werden, nicht, dann ist es ganz wichtig, dass man erkennt, dass man diesen Lift geht. Ich bin von spiritueller Natur und die andere Person auch. Das nennt man die Atma-Gyan, nicht das Wissen vom Atma, das Wissen vom Selbst. Wer eine spirituelle Sicht von sich hat, wird immer spirituell denken und auch empfinden. Diese Vision sollte jedoch nicht zu Stolz oder Überheblichkeit führen. Oh, ich bin so spirituell und die anderen nicht, sondern uns mit unserer wirklichen Natur in Verbindung bringen. Nicht? Das ist eine sehr gute Übung, die man machen kann und die zum Beispiel Pujaris, bevor sie auf den Altar gehen, um zu Krishna zu gehen, die meditieren erstmal, ich bin von spiritueller Natur, um auf die gleichen Level zu kommen wie Krishna, einen spirituellen Level. Nicht? Täglich sollte man das eigentlich in einer spirituellen Kultur, diese Meditation führen, dass man ein Teil Gottes ist. Aham Brahmasmi, bestimmt schon oft gehört. Ne? Ich bin spirituelle Seele. Als Srila Prabhupada diesen Begriff Aham Brahmasmi einführen wollte im Westen, hat er gesehen, wie schwierig für den Westen dieses Verständnis ist und hat diese Aham Brahmasmi umgedreht, spiegelverkehrt erklärt. Er hat gesagt, du bist nicht der Körper. Das bedeutet das, Aham Brahmasmi. Das durchdringt ja Prabhupads Schriftwerk und seine Erklärung sehr deutlich. Das ist, du bist nicht dieser Körper oder ich bin nicht der Körper, hört man laufend. Nicht? Ist auch so ein gängiges Vokabel unter den Devotees geworden. Nicht? Wenn man zum Beispiel krank ist, dann sagt man den anderen zur Ermutigung, du bist nicht der Körper. Nicht? Du schaffst es schon, stell die Ohren hoch. Nicht? Und so weiter. Nicht? Das ist eigentlich Aham Brahmasmi. Ich bin spirituelle Seele. Ja. Habt ihr zu diesem Punkt eine Frage oder ich glaube, es ist ganz, ganz klar. Ne? Das hört man so oft gehört. Ich möchte jetzt eine kleine Pause für euch einrichten von 15 Minuten. Danach werden wir dann gleich, es ist wichtig, dass ihr dann da seid. Die dritte Übung heißt das Ohr schärfen. Lerne auf die Überseele zu hören. Und da werden wir eine Ohrschärfsübung machen. Also es ist gut, dass wir dann alle da sind. Der Mond ist nicht da. Neumond, also oder man, ich kenne das als Leermond, Amavasya, und dann ist es sehr schwarz. Sagt man Neumond dazu, wenn der Mond gerade ganz weg ist? Ja, Neumond, nicht? Und deswegen ist es jetzt schwarz, schwarz wie die Nacht. Aber es ist nicht ganz schwarz, hat man Raj Mohan entdeckt. Grauschwarz eher. Ja, ich habe es als schwarz gesehen, aber ich sehe nicht mehr so gut. Ja. Ich habe mit Shishtikata haben wir einen Devote gesehen, der uns beide sehr überzeugt hat. Gangadas. Der ist erblindet auf beiden Augen und geht, also jeden Morgen wird er von einem Führer, dieser blinde alte Mann, zu den Detis gebracht und sieht die Detis an. Der sieht da was. Der tritt in die Gegenwart der Detis und der ist da. Da sind diese Augen nicht unbedingt so wichtig. Aber ich finde, wir sollten schon mal mit diesen Augen anfangen, genau zuzugucken. Das hilft schon. Nicht? Also, sehr oft, ich wollte zum Abschluss zum Darshan noch sagen, Srila Prabhupada hat oft, nein, nicht oft, einmal habe ich gehört auf Tape, da waren Devotees, die wirklich große, große Schwierigkeiten hatten, was ihr Vertrauen im Krishna-Bewusstsein betrachten. Die also drauf und dran waren, wohl den Tempel zu verlassen. Srila Prabhupada gab ihnen jetzt einen Hinweis, was sie tun könnten. Er sagt, ich bitte euch, geht einfach vor die Detis und chantet. Ihr könnt den ganzen Tag chanten. Wenn der Tempelcommander kommt und sagt, du musst jetzt etwas tun, ein Service, Prabhu, könnt ihr sagen, nein, Prabhupada hat gesagt, wir können chanten vor den Detis. Weil Prabhupada war sich sicher, dass wenn ein Devotee Darshan hat vor den Detis, dass die Detis auch sein Anliegen erfüllen werden. Ich habe nur das Tape gehört, ehrlich gesagt, und weiß nicht, ob es geholfen hat in dem Fall. Ich habe nur das Tape gehört. Und also mir hat es oft geholfen, diese da in schwierigen Momenten Darshans von den Detis. Ich mache hier mal ein kleines Zeichen. Wir wollen jetzt eine kleine Pause machen, bis, naja, Pause muss schon richtig sein. Ich würde sagen, 15 Minuten bis 1 Uhr. Kommt dann bitte zum Seminarteil von heute. Ich möchte sagen, dem letzten so lehrhaften Seminarteil, wo ich versuche, Punkte zu vermitteln. Wir werden ja um 19.30 Uhr möglichst ausgeruht uns wieder hier treffen zu einer Meditation und dann den Tag beschließen. Und ich möchte jetzt noch darüber sprechen, wie und wann sich die innere Stimme melden kann. Wir hatten von euch allen so ein bisschen gehört, wie das eintritt, dieses Hören der Überseele. Ihr habt dazu viele Dinge gesagt und ich hatte eigentlich zu dem, was ihr gesagt habt, nur eines hinzugefügt, nämlich den Darshans bei den Detis. Ich hatte noch das Lesen in den Heiligen Schriften, wo man plötzlich ein geführtes Lesen und ein antwortbekommendes Lesen führt. Und einer von euch hatte etwas gesagt, was mir sehr, sehr, was ich auch aufgeschrieben hatte, was ich sehr wichtig empfand, nämlich, dass man Gespräche führt mit Devotees. Sehr oft ist es so, dass sich Krishna in der Gegenwart von Devotees zeigt. Krishna sagt, so schön, ich bin nicht in den Herzen der Yogis, ich bin auch nicht in den Vaikuntha-Planeten, ich bin dort, wo meine Devotees zusammenkommen und mich verherrlichen. Wer von euch war bei den Namyakya-Abend dabei, wo Radha Kunya Bihari im Kreise waren? Oh, viele. Ja. Bei diesem Namyakya-Abend haben wir, glaube ich, alle ein bisschen gespürt, wie dadurch, dass wir zusammen den Herrn verherrlichten, dass plötzlich etwas kam von Krishna. Mhm. Viele Devotees haben oder haben mir gesagt, auch in Briefen, dass sie das Gefühl hatten, von Radha Kunya Bihari eine direkte Antwort zu bekommen oder gesegnet zu werden. Manche haben gesagt, sie haben gesehen, wie die Detis gelächelt haben und haben also ihre verschiedenen feineren Wahrnehmungen gemacht. Diese feineren Wahrnehmungen möchte ich jetzt im nächsten Punkt behandeln. Ich habe gesagt, ich habe da geschrieben, achte auf Synchronizitäten. Was ist denn eine Synchronizität? Wie kann man das erklären? Unsere gebildeten Leute möchte ich da bitten. Ich kann das nicht so gut erklären. Wie würde man das sagen?
Gleichlage.
Wie bitte?
Übereinstimmung.
Gleichlage. Wie bitte?
Gleichlauf.
Gleichlauf. Aha. Ja, da ist etwas in der äußeren Welt, was gleich läuft oder übereinstimmt. Herzlich willkommen mit dem, was in der inneren Welt ist. Ein gutes Beispiel für jemanden, der auf Synchronizitäten geachtet hat und eine richtige Religiosität daraus geformt hat, ist Albert Einstein. Albert Einstein studierte zuerst die Natur um sich herum und kam dann irgendwann dazu, da Gott wahrzunehmen. Er sagte, es ist jetzt ein bisschen die alt-einsteinisches Deutsch, man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber ist es nicht zu schwierig, um es zu verstehen. Das tiefste und erhabenste Gefühl, dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen. Aus ihm allein keimt wahre Wissenschaft. Wem dieses Gefühl fremd ist, also wer nicht das Erlebnis des Mystischen hat, wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, der ist seelisch bereits tot. Das Wissen darum, dass das Unerforschliche wirklich existiert und dass es sich als höchste Wahrheit und strahlendste Schönheit offenbart, das Unerforschliche, von dem wir nur eine dumpfe Ahnung haben können. Dieses Wissen und diese Ahnung sind der Kern aller wahren Religiosität. Also dass man weiß, da ist eine höchste Wahrheit, die sich in strahlender Schönheit offenbart und ich kann sie noch nicht, ich kann sie nur erahnen. Das ist der Keim der Religiosität, sagt er. Und jetzt sagt er ganz direkt, wie sich seine Religiosität aussieht. Meine Religion besteht ja in der demütigen Anbetung eines unendlichen geistigen Wesens höherer Natur, das sich selbst in den kleinen Einzelheiten kundgibt, die wir mit unseren schwachen und unzugänglichen Sinnen wahrzunehmen vermögen. Also der erkennt, dass Gott sich in den kleinen Einzelheiten kundgibt, die wir mit unseren schwachen und unzugänglichen Sinnen wahrnehmen können. Diese tiefe gefühlsmäßige Überzeugung von der Existenz einer höheren Denkkraft, die sich im unerforschlichen Weltall manifestiert, bildet den Inhalt meiner Gottesvorstellung. Das ist ein sehr schönes Zitat, ich habe es jetzt leider nicht abgedruckt. Es ist in diesem Buch Die schönsten Gebete der Welt enthalten. Wurde direkt als Gebet aufgenommen, was der sagte. Also Gott, der sich in den kleinsten Einzelheiten manifestiert. Wie stehen wir als Devotis dazu? Können wir Gott in den kleinen Einzelheiten der Natur wiedersehen? Können wir Gott in den kleinen Einzelheiten unseres Lebens wiedersehen? Oder wollen wir immer nur Gott, sagen wir, entweder ich glaube an ihn, wenn er sich in seiner universalen Form mir zeigt, oder nicht. Oder er muss als Krishna auf der Flöte spielen, vor mir erscheinen, dann beschäftige ich mich mit höherer Verbindung. Ein guter Vers, der darauf anzeigt, wie die Natur eine göttliche Energie ist, ist der Vers aus dem 9. Kapitel der Bhagavad Gita, Vers 10, den Srila Prabhupada sehr, sehr oft zitiert hat. Ich will ihn in der Übersetzung euch vorlesen. Oder vielleicht senden wir ihn mal. Maya jakshena prakriti.
Maya jakshena prakriti.
Suyate sacharacharam. Hetunanina konteya.
Hetunanina konteya.
Jagat viparivatate.
Die
materielle Natur, die eine meiner Energien ist, ist unter meiner Führung tätig, O Sohn Kuntis, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Die Welt ist unter Gottes Führung. Nach ihrem Gesetz wird diese Manifestation immer wieder geschaffen und aufgelöst. Es besteht ein natürlicher Zusammenhang zwischen dem Innen und dem Außen. Unsere Lungen sind zum Beispiel genauso verästelt wie Flüsse. Unsere Fingerabdrücke sehen aus wie die Markierungen auf Muscheln. Synchronizitäten zeigen, was wir eigentlich schon wissen, aber nicht wissen, dass wir es wissen. Sie zeigen uns, was unser Herz weiß. Und was ich versuche, ist, etwas passiert und wir sagen, ach ja. Kennt ihr das zum Beispiel? Ich kenne es besonders mit Anrufen. Ich denke an jemanden und denke, ich müsste mich mal wieder bei dem melden. Ich mit ihm so gerne in Kontakt trete. Und plötzlich, ring, 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 ring. Hallo, hier ist Satchinandan Swami. Und hier ist Heinz Meyer. Wow, Heinz! Nicht? Und da ist, kennt ihr das auch? Das kennt, glaube ich, jeder von uns.